Am letzten Sonntag hat Manfred Mees in der Begrüßung bzw. Einführung das schon einmal angedeutet beim Thema Taufe. Christen können über manche Fragen auch unterschiedlicher Meinung sein. Auf der einen Seite kann es die Taufe sein, es kann auch, und das taucht immer wieder auf, auch die Frage sein, wie gestalten wir als Glaubende eigentlich unser Leben? Ich gestehe an dieser Stelle, dass ich mitunter Zweifel habe, ob wir als heutige Christen hier in Deutschland in der Spur von Jesus leben. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Manchmal werden Regeln aufgestellt, bei denen man die ernsthafte Frage stellen muss, welches Interesse Gott an so einer Regel hat, so einer menschlichen Regel. Auf der anderen Seite werden immer wieder auch Werte in Frage gestellt, die für mich in der Bibel als unverzichtbar zu erkennen sind. Zu allen Zeiten haben sich Menschen über solche Dinge gestritten. Schon damals, als Jesus auf unserer Erde lebte, gab es darüber unterschiedliche Meinungen, gab es darüber Kämpfe. Und als Jesus dann öffentlich auftrat und predigte und handelte, dann ging das erst richtig los mit diesem Streit. Er ging anders mit Menschen um, die durch ihren Lebenswandel zum Ausdruck brachten, dass sie Gottes Geboten und damit Gott selbst nicht folgen wollten. Ist ja so der menschliche Eindruck, Gott hat keine Ahnung von unserem Leben. Der ist ja verbreitet. Aber weil Jesus mit diesen Menschen anders umging, entstand bei vielen Zeitgenossen so die Auffassung, Jesus würde wohl Gottes Gebote für ungültig erklären wollen. Es gibt einen Abschnitt im Neuen Testament, in den Berichten von Jesus, die sogenannte Bergpredigt, in der Jesus die Maßstäbe beschreibt, die für Menschen gelten, die ihm folgen wollen, die an ihn glauben wollen. Wir haben das vor 2 Jahren Schritt für Schritt behandelt. Laut der Predigttextordnung ist heute einer dieser Abschnitte wieder vorgesehen, nämlich mit der Frage, wie steht Jesus eigentlich zum Alten Testament? Also zu allem, was Gott bis dahin schon gesagt hatte. Weil wir uns aus meiner Sicht damit nicht zu viel beschäftigen können, habe ich es also heute bei diesem Text auch gelassen. Wir lesen gemeinsam aus Matthäus Evangelium Kapitel 5, die Verse 17 bis 20. Dort sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. In dieser Predigt, in der sogenannten Bergpredigt, macht Jesus deutlich, wie Gott seine Gebote in der Tiefe gemeint hat. Also nicht nur äußerlich mit einer Regel, die man nicht übertreten soll, sondern wie das eigentlich von Herzen aussieht. Und damals wie heute ist das eine wichtige Frage, was eigentlich mit Jesus gegenüber dem Alten Testament in unser Leben jetzt hineinkommt. Da wird sich auch immer wieder drüber gestritten. Was ist mit Jesus eigentlich anders, als es vorher war, wo Gott ja auch schon mit den Menschen unterwegs war, nämlich mit dem Volk Israel, wie wir eben gehört haben. Und für diese Frage ist gerade der heutige Abschnitt wichtig. Wir gucken uns das an unter dem Titel, was bringt Gott uns mit Jesus oder was bringt uns Gott mit Jesus? In 2 Abschnitten versuche ich mal das Wesentliche zusammenzufassen. Erstens, was Gott gesagt hat, gilt. Zweitens, was Gott will, schafft er. Was Gott gesagt hat, gilt. Mit diesem Ausdruck Gesetz und Propheten ist das ganze Alte Testament gemeint, also alle heiligen Schriften, die bis zur Zeit von Jesus nicht nur verfasst wurden, sondern auch als verbindlich für das Volk Gottes anerkannt waren. Dort haben Menschen vom Geist Gottes bewegt aufgeschrieben, wie Gott gehandelt hat in der Weltgeschichte und was er uns Menschen mitgeteilt hat. Gott hat in der Weltgeschichte bis zu Jesus durch Propheten und andere Boten gesprochen. Und dann wird uns im Hebräerbrief Kapitel 1 deutlich gemacht, und am deutlichsten hat er sich mitgeteilt durch seinen Sohn, der dann gekommen ist. Und dieser Sohn erklärt uns nun, ich bin nicht gekommen, um das bisher von Gott Mitgeteilte außer Kraft zu setzen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen, zur Vollendung zu bringen, zur Erfüllung zu bringen. Nun sind ja in dem sogenannten Gesetz und den Propheten, der Zusatz macht es ja auch schon deutlich, aber in allen heiligen Schriften des Alten Testaments, etwa so 2/3 der Bibel, wenn man mal diese apokryphen Schriften rausnimmt, bleiben 2/3 der Bibel übrig, also der größte Teil eigentlich. Da sind ja nicht nur Vorschriften drin, wie man leben und was man tun und lassen soll. Da sind auch viele Versprechen drin, die Gott gemacht hat, uns Menschen. Die werden alle erfüllt werden. Es gibt so Leute, die da auch das gezählt haben mit irgendwelchen Tausenden von Versprechen, die schon erfüllt sind und welche, die noch ausstehen und so. Gott hat viele von denen schon erfüllt und er wird bis aufs Genaueste. Wenn man sie sich anguckt, das alles verfolgen, wie Gott seine Versprechen erfüllt. Das wird so kommen und er hat sie bereits erfüllt. Entweder beim ersten Kommen von Jesus in diese Welt, oder wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, werden sie erfüllt. Aber es ist schon in vollem Gange. Jesus ist also an der Stelle der Kern. Außerdem enthält ja die Bibel auch Opfer- und Reinheitsvorschriften, also das Alte Testament. Die Reinheitsvorschriften, und das kann man auch zu den Opfern sagen, haben aus meiner Sicht den Sinn, deutlich zu machen, dass kein Mensch, so wie er ist, Gemeinschaft mit Gott haben kann. Das passt nicht zusammen. Man kann sich über vieles aufregen, was da steht, weil wir es nicht nachvollziehen können. Ich persönlich gehe da immer so ran, ich glaube, dass Gott sich schon was dabei gedacht hat, wenn er das sagt. Aber man kann sich ja stören, das hält Gott alles aus. Aber es wird insgesamt wird deutlich, zu Gott kommen geht für den Menschen gar nicht. So, wie er ist. Wir müssen rein werden. Und nun fragen auch viele in der Theologie oder auch sonst Menschen, wie man das verstehen soll, dass Jesus Christus für uns Menschen gestorben ist. Wie soll man denn das verstehen? Die Reinheits- und Opfervorschriften, gerade das mit den Opfern, macht es aus meiner Sicht deutlich. Da nimmt Gott uns auf einen langen Weg, den er mit dem Volk Israel damals gegangen ist, um das vorzubereiten, damit wir das verstehen können, dass nämlich einer sein Leben für uns Menschen geben will, beziehungsweise muss. Und das hat Jesus getan. Er hat sich als Opfer für uns hingegeben, damit wir in einer vertrauensvollen Gemeinschaft mit Gott leben können. Ich habe das erstmal versucht, kurz zusammenzufassen. Wie gesagt, ich lade herzlich ein zum Gespräch. Aber diese Vorschriften sind aus meiner Sicht erfüllt. Deshalb leben Christen heute nicht mehr danach. Wir brauchen nicht mehr opfern. Und wir hängen auch nicht mehr davon ab, ob wir irgendwelche Reinheitsvorschriften erfüllen. Rein wird ein Mensch nicht aufgrund eigener Qualität, die er erzeugen muss, sondern durch den Glauben an Jesus. Das wurde schon den Schülern von Jesus klar. Können wir in den Berichten lesen. Und es ist auch ganz faszinierend, finde ich, darin zu beobachten, wie das dann so im Lebendigen, im realen Kontakt zwischen Jesus und Menschen geschieht. Normalerweise haben wir Menschen ja Angst, uns bei anderen mit Unreinheit, mit ihrem Dreck oder was auch immer wir sagen wollen, anzustecken. Ja, das war auch sogar in den Vorschriften so gesagt, dass man keine Berührung haben soll mit irgendwem, der unrein ist und so weiter. Und alle haben das auch gescheut. Und da mussten Leute Abstand halten, weil sie Aussatz hatten oder sonst irgendwas. Ja, waren isoliert, nicht nur von der Gemeinschaft, sondern auch aus dem Gottesdienst ausgeschlossen. Und dann kommt Jesus und hat überhaupt keine Berührungsängste. Und da berührt er diese Menschen und es passiert nicht das, was normalerweise passieren müsste. Jesus wird unrein, sondern seine Reinheit springt auf die Menschen über. Es geht genau umgekehrt. So nach dem Motto, wer ist hier eigentlich der Stärkere? Wer bestimmt eigentlich wirklich, was los ist? Und das wird eben an Jesus gerade deutlich, wie sehr Gott für uns ist und was wir ihm wert sind, wir Menschen. Und dass er uns seine Gebote, die dann das zu gestaltende Leben betreffen, moralische Vorschriften oder wie auch immer man das sagen will, dass die nicht gegeben sind, weil er Spaß daran hat, uns irgendwie einzuengen und Vorschriften zu machen, sondern weil er will, dass unser Leben gelingt. Ja, die meisten Gebote sind ja eigentlich Verbote. Es sind Warnungen, so machst du dich und andere kaputt. Deshalb lass es lieber. Und sie kommen aus Gottes Liebe heraus. Zusammengefasst hat Jesus das ja mal so, was eigentlich in den Geboten zu finden ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Da haben wir den Ausdruck wieder. Alles, was Gott gesagt hat, zielt darauf. Macht Jesus selber deutlich. Und er macht jetzt hier das nochmal klar. Lieber Mensch, es steht dir nicht zu, daran etwas zu verändern. Davon etwas wegzunehmen, als hätte Gott es nicht so gemeint. Oder etwas hinzuzufügen, als müsste man nachbessern. Gott sagt, was er meint, und er meint, was er sagt. Und deshalb sieh darin seine Liebe und lebe danach und erzähle nicht auch noch anderen, dass man es nicht so genau nehmen müsste. Wenn Gott uns etwas sagt, was gut ist für uns, dann kann es uns nur schaden, wenn wir es nicht ernst nehmen. Und wenn Gott sagt, dass etwas nicht gut für uns ist, dann kann es nur schlecht für uns sein, anders oder so zu leben. Jesus zeigt das also als erstes auf, was Gott im Alten Testament gesagt hat, gilt. Und als zweites geht er darauf ein, wie denn das gelebt werden kann. Ich zitiere den Satz nochmal, denn man muss ihn mal hören und man darf auch mal so richtig denken, oh, wenn eure Gerechtigkeit ist in der Bibel ein Beziehungsbegriff, da verhält sich jemand so, wie es einer Beziehung entspricht. Gott gegenüber würde das für uns Menschen heißen, diesem liebevollen Schöpfer vertrauen wir ganz und gar und leben deshalb auch so, wie er es sagt. Das wäre gerecht. Alles andere ist ungerecht. Und nun sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Man kann auch übersetzen, wenn eure Gerechtigkeit die der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht weit übertrifft, so kommt ihr nicht ins Königreich der Himmel, also ins Königreich Gottes. Also geht es jetzt darum, also diese Schriftgelehrten und Pharisäer waren ja die Leute, die sich ganz genau auskannten im Alten Testament. Die kannten das in großen Teilen auswendig. Die wussten ganz genau Bescheid, also kopfmäßig. Geht es also darum, dass man noch mehr erfüllt, was Gott gesagt hat, also das noch steigert? Das haben die tatsächlich probiert, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und haben noch lauter hunderte von Ordnungen erfunden, damit man bloß nie überhaupt nur in Konflikt kommen könnte, dass nur der Gedanke auftaucht, man könnte gegen ein Gebot Gottes verstoßen. Aber alles genau geregelt. Wie weit man am Sabbat gehen darf und so weiter und so fort. Kein Licht anmachen. Und so, weil das Feuer machen wäre und so. Es ist gemeint, dass man sich also umso mehr dran hält und umso mehr tut, als die Pharisäer und als Gott fordert. Das würde heißen, dass Jesus hier sagt, strengt euch mehr an. Ihr habt es bisher noch nie richtig ernst genommen. Nun reiß dich einmal in deinem Leben zusammen und mach es mal richtig. Ja, was meint ihr, wie oft das von Glaubenden schon nicht nur so gelebt wurde, sondern auch so weitergesagt wurde? Ich warte ja heute noch auf eine Erklärung, was der Ausdruck reiß dich zusammen eigentlich bedeuten soll. Reiß dich zusammen, auch interessant, aber gut, wurde ja hier nicht gesagt. Es würde bedeuten, Jesus erhöht hier einfach den Maßstab. Es gibt Persönlichkeitstypen, die lesen das sowieso aus allem raus. Immer wird nur der Maßstab noch höher. Ich habe immer noch weniger gut es gemacht und geschafft und so weiter. Anderen ist das sowieso immer schon egal gewesen, wie hoch der Maßstab ist. Das schert die nicht. Machen sowieso nur, was sie selber denken. Ist beides das Gleiche und nicht besser als das andere. Wir gucken mal genau hin. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind die führenden Lehrer des jüdischen Volkes. Sie haben Gottes Gebote sehr wichtig genommen. Das ist so, sie kannten sich in den Heiligen Schriften aus. Aber gerade mit ihnen hat Jesus immer wieder Streit gehabt. Fast die einzigen, mit denen er sich gestritten hat. Mir fallen gerade gar keine anderen ein. Die haben letztlich auch dafür gesorgt, dass Jesus am Kreuz hingerichtet wurde, weil er ihnen einfach zu quer kam. Ich kann jetzt nicht in jeder Hinsicht darauf eingehen, worüber Jesus sich mit den Pharisäern gestritten hat, beziehungsweise was ihn gestört hat. Das kann man gerne nachlesen in den Berichten. Das lohnt sich wirklich mal zu gucken, womit hatte Jesus da eigentlich ein Problem. Hat mit Macht zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass man, und das möchte ich jetzt beschreiben, dass man die Gebote Gottes als eine Leiter gebrauchen kann, um sich selbst zu steigern. Jesus hat nämlich den Kern seiner Kritik mal so formuliert: Ihr verfolgt viele Gebote Gottes und darin auch noch manche Kleinigkeiten mit großer Genauigkeit. Aber das, worum es Gott wirklich geht, das lasst ihr außer Acht. Das Vertrauen auf Gott und die Liebe zu seinen Menschen. Darum geht es bei euch nie. Ja, man stellt sich das in der Schule vor. Manche schaudern ja vor Angst schon bei dem Gedanken. Ja, man muss irgendwie ein Referat halten oder so, also über irgendwas vortragen. Und dann sagt der Lehrer am Ende oder die Lehrerin, 6 Sätzen. Ja, also alles daneben. Im Grunde kann man sagen, alles für die Katz, was ihr hier macht. Also da war nicht ein bisschen was schief. Die gingen völlig dran vorbei, obwohl doch alle dachten, wenn man es irgendwie schafft, zu Gott zu kommen, dann so. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir da als Christen heute nicht auf manchem Dampfer ganz genauso drauf sind. Dass wir denken, oh so sieht das Leben mit Gott aus. Und wir irren uns möglicherweise. Aber wir müssen ganz genau gucken, worin man sich denn irrt. Jesus sagt, ihr haltet also manche Vorschriften von Gott sowas von genau. Bei anderen haben sie auch da vorbeigemogelt, indem sie die einfach ein bisschen umgebogen haben. Davon abgesehen, das, was uns gelingt, das ist ja immer ganz wichtig. So sollte jeder Mensch sein, wie ich. Aber was uns schief geht, da lassen wir ja ganz schnell die Augen weg von und das ist dann nicht so schlimm. Das geht halt nicht anders. Da sind wir ganz groß drin in diesen Dingen. Aber es gibt also eine Art zu glauben, in der man sich nach Gottes Geboten richtet und es geht einem überhaupt nicht um Gott dabei. Das gibt es, macht Jesus. Bei diesen Leuten, von denen aber alle ganz was anderes dachten, deutlich. Da sind die Regeln Gottes nur ein Maßstab, der dazu dient, zu zeigen, was für ein guter Mensch ich bin. Und wie dämlich die sind, die nicht so hoch steigen wie ich. Es hat immer mit Hochmut oder damit zu tun, dass man sich mickrig vorkommt, doch die anderen schaffen alles und ich nichts. Ja, ist alles das Gleiche wieder. Selbstgemacht. Man will möglichst unschuldig sein. Das hat mir vor vielen Jahren auf der Freizeit, auf der ich meine Frau kennenlernte, hat uns das mal ein Evangelist gesagt: Versuche nie, Jesus so wenig wie möglich schuldig zu sein. Hä? Darum geht's doch. Ich will doch nicht schuldig sein. Ja, also um wen geht's? Um mich. Bei den Geboten Gottes geht es immer entweder um Gott oder um den Nächsten. Aber nie um mich. Es ist interessant. Kann es vielleicht sein, dass wir deshalb auch solche Probleme mit den Geboten Gottes haben, weil sie eben sich nie darum drehen, wie ich dabei wegkomme, sondern immer um Gott und den Nächsten, aber mir es immer um mich geht? Und dass das deshalb nicht klappt? Da ist Glaube und Gottvertrauen nach außen hin deutlich erkennbar, meinen wir, aber im Letzten ist es nur Selbstumkreisung. Es geht immer nur um mich. Das ist dann nichts anderes als sonst in der Welt. Ich sage mal, da fragen Leute berechtigt. Also da haben ja viele auch schon aufgegeben, viele Christen, und sagen, ich habe das auch mal probiert mit dem christlichen Glauben. Es hat nicht geklappt. Was auch immer da klappen kann, frage ich ja immer gern. Aber es ist dann nichts als sonst in dieser Welt. Und da kann ich das voll verstehen, wenn man aufgibt. Man ist immer nur das wert, was man schafft. Das wert, was man leistet. Man muss sich Anerkennung verdienen. Na gut, und jetzt gibt uns eben Gott den Maßstab. Im Rest der Welt ist das, was für eine Karriere wir gemacht haben, was für Leistungen wir errungen haben, was für Ehrungen wir bekommen haben, wie viel hiervon, wie viel davon, meine Yacht, mein Haus und so weiter und so fort. Das sind alles so Statussymbole, die uns was vermitteln, uns einen Wert vermitteln sollen. Ja, genau das Gleiche. Kann man christlich tarnen, ist aber nichts anderes. Ein Mensch, der so lebt, kann andere Menschen nicht lieben. Erstens, weil sie mir ja nur als Mittel dazu dienen, dass ich meine hohe Qualität zeigen kann. Wie toll ich denen wieder helfe. Ich bin aber auch klasse. Dumm nur, wenn es keiner merkt, aber na gut. Ich tue anderen vielleicht Gutes, aber sie dienen mir nur als Objekt, um mich hocharbeiten zu können. Um wen geht's dann letztlich? Und wo man sich alles hart erarbeiten muss, das dann das Zweite, ist auch kein Raum für Zuwendung zu Menschen, die das nicht so hinbekommen. Ja, deswegen liebe ich die auch nicht, die weniger schaffen. Ein solches Leben ist furchtbar, und da meine ich das Wort furchtbar wirklich so, ein furchtbar anstrengend und ermüdend. Und viele geben es auf. Je nach Typ oder was man so für Dinge sich traut oder nicht, geht man vielleicht noch sonntags in den Gottesdienst, betet hin und wieder, spendet hin und wieder. Entweder merkt man es selbst nicht oder man macht es vielleicht tatsächlich bewusst nur noch deshalb, damit Gott und die anderen nicht merken, dass ich im Herzen schon gar nicht mehr dabei bin. Das gibt's. Wenn du ermüdet davon bist, dein Leben so zu gestalten, dann fang doch an, mit jemandem darüber zu sprechen. Auf dem Teamcamp vor ein paar Wochen traf ich einen Jungen, dessen Pflegevater ich fast schon so lange kenne, wie ich Jesus kenne. Ein paar Jahre, nachdem wir uns kennengelernt hatten, traf ich den auf einem Fußballturnier in meinem Heimatort, weil meine Freunde dort ein Abschiedsturnier für mich, als ich ins Theologiestudium gegangen bin, veranstaltet haben. Und da kam der auch, weil wir eben befreundet waren. Wohnen eigentlich im Norden von Schleswig-Holstein. Und der war plötzlich ganz anders als vorher. Fröhlich, offen, aufgeweckt. Ich habe den ja schon immer gemocht, aber der hatte plötzlich eine ganz andere Ausstrahlung. Und dann fragte ich ihn, was eigentlich mit ihm los ist. Und er sagte, ja, ich habe jetzt einen Mentor. Ein alter Mann aus meiner Gemeinde trifft sich mit mir regelmäßig. Jetzt habe ich erst begriffen, wie das ist mit Gottes Liebe und wie das ist mit Jesus. Und das hat man dem von außen angesehen. So was Geniales, dachte ich. Und wie doof müssen wir sein, wenn wir alleine bleiben als Christen? Ja, ich habe das vielen jungen Menschen schon angeboten. Manche haben es in Anspruch genommen, andere nicht. Wenn du den Eindruck hast, das wird dir was bringen, dass wir uns regelmäßig treffen, dann können wir das gerne tun. Ja, wir brauchen einander. Deshalb such dir doch jemanden, mit dem du sprechen kannst. Die Liebe Gottes wurde prägend für das Leben dieses Menschen, auch beruflich. Der ist zwar nicht Prediger oder Pastor geworden, beschäftigt sich mit Straffälligen, beziehungsweise hat das vor ein paar Jahren jedenfalls noch gemacht. So, aber die Liebe Gottes war immer das Motto, in dem er mit den Menschen umgegangen ist. Jesus spricht also von einer Gerechtigkeit, also von einem Leben, das der Beziehung entspricht, die man nicht selbst erarbeitet. So haben es die Pharisäer und Schriftgelehrten gemacht. Sondern die weit darüber hinausgeht, weil sie uns geschenkt wird. Jesus hat ja genau nach den moralischen Vorschriften Gottes gelebt. Er hat das Gesetz erfüllt. Wer glaubt, dass er für uns gestorben ist und an unsere Stelle getreten ist, für den gilt, er ist schon in Gottes Augen in Ordnung. Gott weiß auch, was alles nicht an uns stimmt. Aber wir denken immer, Liebe ist dadurch beeinträchtigt, wenn ich mich nicht gut benommen habe. Und das ist bei Gott überhaupt nicht so. Der liebt dich noch genauso, als hättest du alles richtig gemacht. Überhaupt ist Liebe ein Widerspruch dazu, zu messen, ob ich was richtig oder falsch gemacht habe. Davon hängt Liebe ja überhaupt nicht ab. Davon hängt nur die Anerkennung ab. Und wir verwechseln das oft und geben uns mit Anerkennung zufrieden für erbrachte Leistungen, anstatt das, was wir eigentlich brauchen, nämlich die Liebe in Empfang zu nehmen. Jesus hat eine Vergleichsgeschichte erzählt, wie das nun unser Leben bestimmt. Das finde ich immer wieder faszinierend. Und da spricht er von einem Knecht, der seinem Herrn, so einfach so das Setting, eine unbezahlbare Summe schuldet, über 100 Millionen Denare, wobei ein normaler Arbeiter einen Denar am Tag verdient. Also kann er nicht bezahlen, kann er noch die ganze Weltgeschichte lang arbeiten, wird nichts mehr. Der Knecht bittet nun seinen Herrn um Erbarmen. Er würde alles bezahlen wollen, wenn er ihm nur Zeit gibt. Ja, so ein Quatsch. Jeder, der sich hier mit den Summen auskennt, weiß, da kann der Zeit haben, wie er will. Kann er, na, aber der Herr hat Erbarmen und lässt diesen Knecht nicht ins Gefängnis werfen, wie er eigentlich vorgehabt, sondern er erlässt ihm die ganze Schuld. So geht er aus dem Haus. Und da läuft ihm doch einer über den Weg, der auch Knecht dieses Herrn ist, also auf der gleichen Stufe, der ihm 100 Denare schildert. Naja, klar, wollen wir mal eintreiben, den Kram. Der bittet auch um Erbarmen, weil er das gerade nicht zahlen kann und um Zeit, dass er es irgendwie zahlen kann. Aber nein, der lässt ihn und seine ganze Familie ins Gefängnis werfen. Und das bekommt der Herr mit. Und jetzt lässt er ihn wieder rufen. Und sagt, und plötzlich erlebt er seinen Herrn ganz anders als vorher und sagt, hättest du nicht mit deinem Mitknecht anders umgehen können, wo du doch bei mir solche Güter erfahren hast? Jetzt kommst du in den Knast und bezahlst mir alles. Plötzlich ganz anders. Aber durch diese Geschichte wird der Unterschied deutlich. Dieser Knecht hat das einfach mal so in die Tasche gesteckt, was Gott ihm entgegenbringt. Dafür soll es ja stehen, dieses Gleichnis. Aber es ist nichts passiert in seinem Herzen. Es ging nach wie vor nur um Recht und Gesetz. Er hat ja völlig recht. Der Typ schuldete ihm 100 Denare, völlig richtig. Ja, das ist auch eine stattliche Summe gewesen. Die braucht man vielleicht auch zum Leben, wenn man nicht gerade so einen großen Herrn hat, aber den kann man ja außer Acht lassen. Aber die Frage ist, was ist die bestimmende Beziehung deines Lebens? Und Jesus macht deutlich, im Leben dieses Knechtes war der Herr die erste Adresse. Für uns Menschen ist Gott die erste Adresse. Wie er mit uns umgeht, ist das Bestimmende und nicht, wie wir miteinander umgehen. Und jetzt hat er solche Großzügigkeit erlebt, Vergebung erfahren, ihm wurde die ganze Schuld erlassen. Und jetzt wäre es passend zu diesem Herrn gewesen, dass der auch seinen Mitknecht nicht zur Verantwortung und zur Rechenschaft zieht und einsperren lässt. Das wäre die bessere Gerechtigkeit. Der Maßstab ist nicht mehr irgendein Regelwerk, an dem ich messen kann, wie gut oder schlecht ich bin. Dazu dürfen uns die Gebote gerne dienen. Also die zeigen uns auch heute noch an, wie das Leben gelingt. Davon abgesehen, es geht kaputt, wenn wir sie übertreten. Das bleibt auch dabei bis zum Ende der Weltgeschichte. So, völlig klar. Jesus sagt, ich setze es nicht außer Kraft, sondern ich erfülle es. Aber es ist nicht der Maßstab für dein Leben, wie du es geschafft hast oder wie du es nicht geschafft hast. Oder wie andere es schaffen oder nicht schaffen. Jetzt ist der Maßstab, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Das ist der Unterschied. Es geht also Gott überhaupt nicht darum, was du alles hinkriegst. Es geht darum, dass du in seine Liebe eintauchst und dass du diese gelten lässt für jeden anderen Menschen. Erzählt hat uns diese Geschichte der, der sein Leben für uns gegeben hat, indem Gott sich mit Haut und Haaren für uns eingesetzt hat, um unsere Schuld zu beseitigen. Gott spricht die Schuldigen gerecht, sobald sie ihm darum bitten. Und er lässt die unzählbare Schuld, unbezahlbare Schuld. Jesus macht also deutlich, was Gott gesagt hat, gilt. Es ist voll in Kraft. Wo wir dem nicht entsprechen, merken wir, dass wir Jesus brauchen. Aber verwechseln wir es nicht. Nicht wir haben die Kraft, unser Leben so zu gestalten. Was Gott in deinem Leben will, das schafft er. Die Betonung ist nicht, das schafft er, sondern das schafft er. Nämlich, indem er dir so begegnet, wie du es brauchst. Wer ihm glaubt, wird mit seinem Geist beschenkt. Der macht uns zugänglich, wie Gott uns liebt und will unser Leben gestalten. Was bringt Gott uns also mit Jesus? Gott liebt jeden Menschen so, dass er seinen Sohn für ihn hingegeben hat, für uns alle. Diese Liebe ist die Kraft, die du zum Leben brauchst. Und diese Liebe ist das, was andere Menschen von dir brauchen. Amen.